Hallo und willkommen zur 41. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 12.10.2015 und ich sitze zu Hause, habe Ferien, wollte ich gerade sagen, Urlaub und genieße den wunderschönen Herbst, den wir hier in Schleswig-Holstein so haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für all eure Kommentare zu meiner letzten Folge. Und ich fand es auch toll, dass die Rezepte scheinbar so gut ankommen, die ich manchmal so unters Volk bringe, dass der Kuchen schon nachgebacken und für gut befunden wurde, den ich beim letzten Mal besprochen hatte, den Aprikosen-Cheesecake. Ja, das hat mich total gefreut. Und die Gespräche, die sich bei mir im Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe entwickeln, die finde ich richtig toll. Danke dafür, dass ihr euch so einbringt. Ich habe, glaube ich, noch nicht für alle Kommentare im Thread Danke gesagt, aber ich lese sie alle. Ich freue mich total. Ich habe jetzt die letzten Tage wirklich mit den Kindern verbracht, war nicht so viel wie sonst online und habe auch noch keine E-Mails geschrieben, die ich unbedingt schreiben möchte. Da winke ich mal zu Avitol. Das muss ich alles noch nachholen, aber momentan genießen wir, wie gesagt, das Wetter und was man draußen alles so machen kann. Ja, was habe ich heute für euch mitgebracht? Ich habe natürlich was zum Thema Stricken, was zum Nähen, ein bisschen was zum Spinnen oder auch wirklich nicht, was ich gerade gelesen habe, den Ravelry-Tipp und aus der Hexenküche. Und da das scheinbar irgendwie doch irgendwie sehr viel wird, fangen wir gleich mal an. Ja, was mache ich gerade? Ich stricke hier gerade so vor mich hin an einem neuen Paar Socken, nämlich Baudelaire von Cookie A. Das ist in der Nitty irgendwann mal erschienen, schon vor ewigen Zeiten. Da habe ich mir auch schon mal ein Paar gestrickt und das hatte jetzt ein Loch. Und weil ich das Muster eigentlich sehr schön finde, habe ich gleich beschlossen, ich muss noch eins stricken. Das ist, ja, wie immer auch ein Zopfmuster, ein Blattmuster. Das zieht sich bei mir ja so durch. Und hat in der, am Bein entlang noch an den Seiten so einen kleinen Zopf, den ich aber ohne Hilfsnadel verzopfe. Das mache ich bei Zöpfen, die über 4 Maschen gehen, eigentlich grundsätzlich ohne Nadel. So, ich muss jetzt, glaube ich, mal die Tür zumachen. Die Kinder haben Besuch. Sonst hört ihr gleich 4 lustig kichernde Mädels. So, Tür ist zu. Wo war ich stehen geblieben? Ja, beim Baudelaire. Und das sind Toe-Up-Socken, also die werden an der Spitze begonnen. Und ja, wirklich gut geschrieben, ist eine Strickschrift dabei, ist genau gesagt, wann man mit dem Zwickel beginnen soll. Das mache ich ja, das weiß ich immer nicht so, irgendwie kriege ich das nicht so hin. Und obwohl die Toe-Up sind, haben sie halt eine Fersenwand und das sind ja die Socken, die ich persönlich am liebsten stricke. Ja, was habe ich noch in Arbeit? Ich habe noch in Arbeit den Stutzen von Amanda Scholzger. Über den habe ich ja auch schon berichtet. Das Tuch mit dem Hebemaschenmuster, was so einen geringelten Background hat. Da muss ich aber nur noch die Fäden vernähen. Ich glaube, das mache ich mal heute Abend. Und das Ding spannen und dann ist das ganz fertig. Das habe ich aus Dye for Yarn Garn gestrickt. Das eine Garn habe ich mir letztes Jahr in Hamburg auf dem Wollfest gekauft und das andere dieses Jahr in Berlin. Also das ist mein Festivaltuch. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Ich muss noch mal gucken, was ich denn damit mache. Also für ein weiteres Tuch wird es nicht reichen, aber vielleicht kann ich mir ja irgendwie einen schönen Loop draus machen. Da bin ich ganz froh, dass das eine Garn, was ich mir dieses Jahr gekauft habe, auch schon verarbeitet ist. Ja, die Socken, die Baudelaire-Socken stricke ich aus ganz, ganz alter Regia, die ich weiß nicht, glaube ich auch 2008 ist die zu mir gekommen. Ich weiß sogar gar nicht mehr wie. Ich glaube aus dem Tauschpaket oder so habe ich die geschenkt bekommen. Ich kann mich nicht dran erinnern, quietschpinke Sockenwolle gekauft zu haben. Und ich wollte da auch immer die Kai Mai draus machen, also auch so ein Cookie-A-Muster. Aber ich habe mich jetzt ja, wie gesagt, spontan für die Baudelaire entschieden. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil die stricken sich wirklich flott. Das weiß ich auch noch, weil ich damals irgendwie eine Wartezeit im Krankenhaus für eine Mammographie mal irgendwie einen halben Fuß davon gestrickt habe. Also das Muster ist relativ einprägsam und Der Zopf ist auch irgendwie über 5 Reihen. Das ist auch nicht, jetzt nicht so die Wahnsinnsgeschichte. Ich habe aber auch noch was fertiggestellt. Also das waren das war mein Work in Progress sozusagen. Ich habe mein Looking Back endlich fertig von Jorge Locatelli und der ist super schön geworden. Da verlinke ich auch nochmal, entweder setze ich mein Foto noch rein oder ich verlinke meine Projektseite bei Reverie. Nadelmaus Astrid hat ganz liebenswerterweise von mir Fotos gemacht. Ja, super schön. Das Nervigste an dem ganzen Ding war das Annähen der 13 Knöpfe. Ansonsten ist es ja aus einem Guss gestrickt. Man muss dann nur noch die Fäden vernähen und aus die Maus kann das dann spannen. Und ja, ich habe es gewaschen und in Form gelegt. Also ich habe es nicht wirklich gespannt. Das Ding sitzt super. Also der Pulli, ich bin schwerst begeistert und das war ja auch aus dem Uraltgarn von Lankejans, glaube ich. Das habe ich natürlich noch nicht in meine Shownotes geschrieben. Ja, Lankjans La Natura, die habe ich 2009 gekauft, die Wolle. Also 2015, das Jahr der alten Wolle. Für mich scheinbar. Ich habe den auch schon ganz oft angehabt und habe auch schon ganz, ganz viele positive Rückmeldungen zu dem Pulli bekommen. Der sitzt einfach klasse und ich überlege jetzt auch schon, ich habe da noch anderes Garn in ungefähr der gleichen Stärke, ob ich da nicht mal noch eins von stricken soll mit einem anderen Motiv vorne drauf, irgendwie mit einem Zopf oder mit einem anderen Lace-Muster. Ich habe ja von Barbara Walker die ganzen A Treasury of, weiß was ich, Knitting Patterns heißen die, glaube ich, diese ganzen Strickmustersammlungen und ich habe mir letztes Jahr, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Sonderheft von der Knitter oder so gekauft mit estonischem Lace. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kann ja dann einfach gucken, ob man gleiches Motiv über die gleiche Maschenzahl findet und dann kann man das ja einfach austauschen. Natürlich muss man dann immer mehr Wolle einkalkulieren, aber ich glaube, das ist machbar und vielleicht würde ich beim nächsten Mal auch dann das als Pullover stricken. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich habe da nämlich noch andere Pläne, da komme ich gleich noch drauf. Noch habe ich noch was weiteres fertig. Ich habe von Knitten ja ein Knäuel Zauberwolle von Schoppel bekommen. Und die wollte ich gerne auch verstricken und habe dann einen Wurm gestrickt. Das ist eine Mütze mit so einem Rippenmuster und einem doppelten Bündchen. Also total schön. Ich habe das ein bisschen anders gemacht als im Muster angegeben, habe provisorisch angeschlagen, habe dann wie angegeben glatt rechts gestrickt, dann eine Reihe links, dann wieder glatt rechts und habe die dann gleich zusammengestrickt. Also ich habe jetzt in der Anleitung ist das so, dass man normal anschlägt und das nachher festnäht. Und da hatte ich keine Lust drauf und habe dann einfach provisorisch angeschlagen, die Sachen auf eine Nadel genommen und die dann einfach rechts zusammengestrickt und so habe ich auch so ein doppeltes Bündchen. Das ist super kuschelig. Wir haben jetzt schon ordentlich niedrige Temperaturen. Heute noch 8 Grad, glaube ich, Höchsttemperatur. Und habe dann die Mütze heute zum Einkaufen aufgehabt und es war wirklich angenehm, so schöne warme Ohren zu haben. Ich würde beim nächsten Mal vielleicht sogar dieses Bündchen dicker machen, also tiefer. Mehr reinstricken als angegeben. Die Designerin ist Katharina Nopp und ihr findet das Muster als freien Download bei Ravelry. Und ich hatte dann noch Wolle übrig von der Zauberwolle von Schoppel und habe dann noch gleich noch einen zweiten Wurm gestrickt mit irgendwie so einem Mystery Garn, das ich glaube ich vor Urzeiten mal online bei so einem Laden bestellt hat, wo man Färbewolle kaufen konnte. Ich habe also aber keine Ahnung mehr, was das eigentlich ist. Und das habe ich dann genommen und habe das ein bisschen anders gemacht. Also die Rippen entstehen ja dadurch, dass man ein paar Reihen links strickt und ein paar Reihen rechts und ein paar Reihen wieder links. Und das sieht dann aber blöd aus. Dann hat man, wenn man also die rechten Maschen dann gleich in der zweiten Farbe strickt, dann sieht man diese Nuppel, Nupsis, Knubbel von der linken Reihe vorher. Und dann habe ich in den Projekten geguckt bei Ravelry und da hatten einige halt auch schon so zweifarbige Würmer gestrickt und die haben dann die erste Rechtsreihe in der alten Farbe gestrickt und dann die und dann die neue Farbe genommen. Und das klappt ganz gut. Dann hat man also einen glatten Übergang und ja, das ist wirklich schön geworden. Und dadurch ist jetzt auch die Zauberwolle komplett verarbeitet. Da fällt mir ein, vielleicht sollte ich gleich auch noch mal was zu meinem Stash sagen. Uiuiui. Ja. Dann habe ich aber Pläne. Strickpläne. Also das ist was Fertiges, was in Arbeit ist. Dafür, dass ich so lange nicht gepodcastet habe, ist das gar nicht so viel. Ich habe geswatcht. Ich wollte ja den Mädels eigentlich die Sister Snowflake Tunic stricken. Aber da komme ich überhaupt nicht mit der Maschenzahl hin. Also meine Maschenprobe ist nicht mal nahe dem, was da angegeben ist im Muster. Und ich habe schon mit 4 mm gestrickt, also 4 mm Nadeln. Und größer möchte ich eigentlich, also höher möchte ich nicht gehen, dann wird mir das gestrickt zu locker. Und habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach wohl eine gestrickte Jacke für die beiden machen werde. Eine Raglan-Jacke von oben. Und dazu habe ich mir aus meiner persönlichen Bücherei, hier bei mir im Obergeschoss im Hobbyraum, habe ich mir dann das Buch Knitting from the Top von Barbara Walker auch rausgeholt. Und das ist ziemlich cool, weil sie diverse Arten oder diverse Projekte angibt, die man von oben stricken kann. Das ist neben dem Raglan-Pulli auch ein Raglan-Cardigan und auch noch ein Polunder. Ich habe das Buch leider unten liegen lassen. Und ein Set and Sleeve, also mit eingesetzten Ärmeln, Pulli. Und dann sind auch noch Unterteile und eine Mütze. Aber ich glaube, ich bespreche das Buch vielleicht mal in einer der nächsten Folgen ausführlich. Und wollte jetzt eigentlich als nächstes ausrechnen, wie die Maschenzahlen da sind, die ich brauche. Da sind mir aber Ellie und Manu dazwischen gekommen. Ellie und Manu machen ja mit mir zusammen die 15-Punkte-Challenge bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und hatten zwei Ideen für zwei neue Mini-Challenges, nämlich einmal eine UFO-Challenge. Das heißt, für jedes UFO, was ihr beendet und an denen ihr ein Jahr lang nicht gearbeitet habt, also die müssen aus 2014 sein. Ich gucke mal gerade kurz nach. Also seit Oktober 2014 muss das still vor sich hingeruht haben. Darfst du dir einen Punkt geben. Und dann haben wir eine zweite, also die vierte Mini-Challenge, die parallel läuft, die heißt Ribbel dat Ding. Eine Sache, die ihr schon gestrickt habt. Es kann auch ein UFO sein. Und dass die Mindestmengen gemäß Original-Thread erreichen, sollen geribbelt werden und zu was Neuem verstrickt werden. Bei Pullovermengen muss man aber nicht alles wieder verstricken, sondern Hauptsache man nutzt was von dem Garn. Natürlich im Rahmen der Mindestmengen. Und das war genau das Stichwort für mich. Ich habe ja schon seit ewigen Zeiten den One Never Tires of Ribbing liegen, der zwar so ganz schön ist, aber für meinen langen Überkörper einfach viel zu kurz. In den 50ern, aus denen ja das Originalmuster ist, das ich habe, trug man anscheinend eindeutig kürzere Pullis. Naja, auf der anderen Seite waren auch einfach die Hosen höher oder die Röcke höher in der Taille und dann war der Bauch immer noch mit Stoff bedeckt, auch wenn man die Arme hob. Bei mir ist das dann nicht der Fall, wenn ich den Pulli anhab, dann stehe ich immer im Freien und oder mein Bauch ist immer freigelegt und das brauche ich nicht unbedingt. Das ist nicht die Partie meines Körpers, auf die ich am stolzesten bin, die ich jedem präsentieren muss und vor allen Dingen auch nicht auf der Arbeit. Und deswegen habe ich jetzt letzten Freitag beim Stricktreff und Samstag auch schon noch ganz fleißig diesen Pulli geribbelt. Am Ende hatte ich noch irgendwie 316 Gramm übrig. Ist ein bisschen was zum Opfer gefallen. Ich habe dann zwischendurch auch mal geschnitten und ich vernähe meine Fäden einfach zu gut. Ich habe teilweise die Enden nicht mehr gefunden und dann hat sich das verhakelt und ja, jetzt ist es aber alles geribbelt und ich habe die Wolle auch schon eingefärbt, denn ich möchte mir den Stripes Gone Crazy Cardigan stricken. Der ist von Atelier Alpha. Und da hat die Söte Dern hat den gestrickt und der ist super schön geworden. Das ist ein Cardigan, der vorne gestreift ist, aber ungleichmäßig. Und auf der Rückseite laufen die Streifen so schräg, also kurvig. Das wird irgendwie mit verkürzten Reihen gemacht. Ich habe mir die Anleitung noch nicht durchgelesen, von daher kann ich da nichts zu sagen. Aber es hat halt den Attribut Short Rows bekommen. Und wenn ihr euch die Projekte anguckt, die sind alle cool geworden. Und deswegen habe ich jetzt meinen Hauptteil eingefärbt und habe die habe irgendwie 100 Gramm nachgelassen. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten habe ich halt unten dann keine Streifen mehr. Oder keine gestreiften Ärmel. Das müssen wir dann sehen. Schauen wir mal. Da ist man ja relativ frei, das anzupassen, wie man mag. Ja, die Challenge läuft zwar nur bis 15. Dezember und ich werde meinen Pulli in der Zeit sicherlich nicht fertig bekommen, aber es war für mich schon mal ein Angang oder einfach ein Tritt in Popo, um das Ding zu ribbeln und ja, das habe ich jetzt geschafft. Das ist auch ein gutes Gefühl. Mehr vom Stricken habe ich auch nicht und deswegen kommen wir jetzt mal zum Nähen. Ich war jetzt im Urlaub echt fleißig, habe fast jeden Tag genäht und habe trotzdem kein neues Projekt. Naja, wie kann das denn angehen? Ganz klar, mein Mann meinte, ja Mensch, so langsam pflasterst du hier oben bei uns im Hobbyzimmer den Boden mit Kisten voll. Muss das denn sein? Ah, sag ich, muss ja nicht und ich bemühe mich auch. Und habe dann jetzt im Urlaub die ganze Flickwäsche weggenäht. Also alles, wirklich. Jedenfalls, was ich nähen konnte. Ich habe jetzt da noch eine Strumpfhose zum Stopfen da, wo ich eigentlich auch Stopfgarn gekauft habe. Ich finde die nicht. Also ich finde das, also die Strumpfhose habe ich gefunden, ich finde das Stoffgarn nur nicht wieder. Ja, ich bin auch am Aufräumen in diesem Hobbyzimmer. Vielleicht taucht es ja noch in einer der vielen Boxen, die ich da rumstehen habe, wieder auf. Aber ansonsten alles weg, alles gestopft. Da bin ich auch richtig froh und glücklich und stolz auf mich, weil einiges lag schon wirklich ewig. Zum Beispiel eine Hose für die Mädels, das, wo noch Flicken drauf mussten auf den Knien. Die hat die Kleine, oder die Jüngere, hat sie jetzt auch schon fast jeden Tag an. Das ist also richtig cool geworden. Da habe ich für als Flicken den Stoff, den ich mal für einen Projektbeutel zugeschnitten hatte, aber leider die Nahtzugaben vergessen hatte und der dann relativ klein geworden wäre. Die habe ich dafür genutzt, den Stoff, so dass der dann auch nicht mehr rumliegt. Also alles schön ordentlich. Ja, 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 ja. Und dann habe ich für meine Mutter noch zwei Hosen gekürzt. Die hat sie natürlich liegen lassen und was hat sie nicht liegen lassen, hat sie vorbeigebracht. Und da meine Mutter mir ja auch viel hilft, mache ich das auch gerne. Und dann habe ich noch drei kleine Decken für ein Projekt namens Mini-Decki genäht. Der Projektname hört sich jetzt erstmal ein bisschen blöde an, kommt aber aus dem Schweizerischen und bedeutet meine Decke. Das ist eine Aktion, die von einer Rendsburgerin bei uns koordiniert wird und da nähe ich Kuscheldecken für Flüchtlingskinder in den Erstaufnahmelagern, dass die einfach vielleicht ein bisschen Wärme und Geborgenheit fühlen, wirklich viel Spielzeug haben die Kinder ja nicht, jedenfalls in den meisten Fällen nicht mitnehmen können. Und auch wenn Spielzeugspenden da sind, so eine Kuscheldecke ist ja auch was Schönes und dazu nutze ich jetzt auch ganz viel Stash. Ich habe noch so einen Sternchenstoff bei mir liegen gehabt und sie empfehlen halt für die eine Seite auch gerne Kinderbettwäsche zu nehmen und da habe ich auch noch eine ganze Reihe von Kissen, Bettbezügen, also Deckenbezügen für das kleine Bett der Kinder gehabt, die meine Freundinnen haben mir ganz viel abgenommen, aber ich habe halt immer noch was übrig, weil ich auch ganz viel geschenkt bekommen habe damals aus allen Richtungen. Und da wird jetzt als eine Seite bunt mit einem lustigen Motiv drauf. Ich habe jetzt gerade irgendwas mit Enten genäht. Also so eher witzige Enten und nicht so kitschige Enten. Und habe dann noch irgendwie was mit Bären, die Auto fahren in Rot. Also eine Kuschelseite und auf die andere Seite kommt dieser Sternenstoff. Und drei Stück habe ich fertig, zwei kleine und eine größere. Die größere ist nicht so schön geworden. Da muss ich dann fragen, ob sie die überhaupt haben wollen. Und die aus dem anderen Inlet, was ich habe, also gefüttert werden, die ganzen mit so einer Decke von IKEA, so einer dünnen Decke. Und da werde ich jetzt vier kleine draus machen. Ich habe noch massig Stoff und wenn ich alle fertig habe, werde ich ein Foto machen und den als meinen 13. Punkt für die 15-Punkte-Challenge werten. Ja, das war es auch schon zum Nähen. Gesponnen. Ja, gesponnen habe ich nicht wirklich. Ich hab mir aber nur eine neue Spindel gekauft. Denn bei uns in der Arche war da, das ist ein Nutztierpark. Also da findet man keine Ziegen und so. Da findet man nur Ziegen und Schafe und alte Schweinerassen und also Nutztiere, die aber vom Aussterben bedroht sind, weil sie einfach nicht die Leistung bringen. Die werden da halt erhalten und im Rahmen von Zuchtprogrammen wird halt da die Artenvielfalt dann aufrechterhalten. Da war Mittelalterfest und da habe ich mir an einem Stand eine Spindel gekauft. Ja, die muss ich noch anspinnen. Aber ich bin momentan überhaupt nicht im Spinnenfieber und ich glaube, jetzt kommen die Mädels hoch und deswegen mache ich erstmal Pause. So, bevor das gleich hier klingelt und die Freundinnen abgeholt werden, schiebe ich noch kurz mein State of the Stash ein. Ich habe per 30.09.2015 46.219,8 Meter in meinem Stash. Das wird im nächsten Monat mehr werden, weil ich ja meinen Pulli geribbelt habe. Das ist aber im Verhältnis zum Ok September, September, doch schon, nee, August. August schon eine ganz, ganz große Verringerung, nämlich 553 Meter weniger. Bis 30.09. hatte ich also nur noch einen Zuwachs von 204 Meter in 2014. Wie gesagt, dadurch, dass ich den Status meines Pullis ja auf Frogged gesetzt habe bei Reverie, hat er dann automatisch wieder die ganzen Meter wieder zugezählt und sagt mir wieder, ich hätte 10 Knäule der Wolle im Stash, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil so viele sind das ja gar nicht. Ich habe ja ein bisschen was an Ausschuss gehabt. Ich müsste, glaube ich, so 450 Gramm jetzt im Stash wieder haben. Muss ich sehen. Wenn ich den Pulli nachher fertig habe, dann werde ich im Zweifelsfall das alles auf All Used Up setzen. Aber geht eigentlich in die richtige Richtung. Hätte ich nicht geribbelt, wäre ich, glaube ich, im Oktober schon mal auf jeden Fall unter dem Endwert 2014 gewesen. Und das ist ja so mein Ziel, dass ich 2015 einfach weniger habe als letztes Jahr. Schauen wir mal. Ich muss schneller stricken, eindeutig. Und wenn jemand noch im Beutel Zeit findet, wenn ich jetzt nachher wieder arbeiten gehe, dann bitte Bescheid sagen. Wenn ich diesen Socken hier jetzt auch bald fertig habe, dann werde ich den auch rausmessen. Das dürften ja auch so um die 180 Meter weniger sein. Und die Lamella, die Ribbelwolle, die ich da hatte, die hat, glaube ich, so irgendwie 193 Meter pro 50 Gramm. Also das würde ja bedeuten, wenn ich den hier jetzt fertig stricke, den Socken, dass ich dann schon mal ungefähr ein Knäuel ausgeglichen habe. So, ich habe jetzt, doch, dachte ich, hätte gerade einen Fehler gemacht. Ja, also schneller stricken. Da hatte ich ja angekündigt, dass ich einen kleinen Lesetipp für euch habe. Ich habe jetzt im Urlaub zwei Bücher beendet. Das eine habe ich neu angefangen und durchgelesen. Das andere war ein sogenanntes HGB, ein halbgelesenes Buch. Neu gelesen habe ich Raising Steam von Terry Pratchett und beendet habe ich Snuff auch von Terry Pratchett. Irgendwie bin ich immer noch so ein bisschen auf dem Terry Pratchett-Trip. Wir haben fast alle Bücher von ihm und da war noch eine ganze Zeit, habe ich gar nichts gelesen von Terry Pratchett und deswegen haben wir noch doch einiges an ungelesenen Büchern stehen und die habe ich jetzt angefangen, alle durchzulesen. Jetzt bin ich gerade durch, wie gesagt, mit Snuffed. Beide haben mir sehr gut gefallen. Bei Snuffed habe ich ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Das war ja nicht gleich so meins. Aber hat mir dann nachher auch gut gefallen. Und Raising Steam fand ich beide sehr lustig. Spielen beide auf der Scheibenwelt. Und das eine ist halt ja nicht wirklich ein Buch über die Wache, sondern über das Leben in Ankh-Morpork. Und Lord Veterinary spielt halt eine große Rolle. Und es geht um Dampfmaschinen, dass die halt auf der Scheibenwelt Einzug halten. Und Snuff ist ein Roman über Commander Vimes. Ich glaube, da heißt es im Deutschen Mumm. Ich weiß das nicht. Ich habe die deutschen Bücher, fand ich alle nicht wirklich gut übersetzt. Und deswegen lese ich Terry Pratchett eigentlich deutlich lieber im Englischen. Und der war auch sehr gut. Der spielt zeitlich vor Raising Steam. Das hätte ich vielleicht zuerst durchlesen sollen. So wusste ich dann einige schon so ein bisschen spoilermäßig, aber vielleicht hat es mir auch deswegen das Ganze ein bisschen vereinfacht zu lesen. Ich empfehle, wie gesagt, beide und muss mal gucken, was ich denn jetzt als nächstes lese. Ich hatte mir dann Knitting from the Top auf meinen Nachttisch gelegt und habe da dann drinnen gelesen, aber so, ich kann auch mal gut wieder eine Geschichte lesen. Ja, kommen wir dann zum heutigen Ravelry-Tipp. Und da wollte ich einmal über die Mustersuche bei Ravelry sprechen. Das ist so mit mein aller, 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 allerliebstes Feature. Und das findet ihr über den Reiter Patterns. Und da könnt ihr natürlich schon gleich oben links die Search, also die Suchbox finden. Darüber gehe ich eigentlich nie. Das ist mir viel zu undifferenziert. Kann natürlich reingeben, hier Head oder so. Wollte ich aber nicht. Deswegen gehe ich immer über die Advanced Search. Die ist da drunter. Das ist dieses unterstrichene Pattern Browser and Advanced Search. Wenn ihr darauf klickt, kriegt ihr erstmal so die ganz beliebten Muster, die aktuell dann da sind. Das ist manchmal echt gefährlich. Da stolper ich gerne mal über neue Sachen. Ja. Und dann habt ihr auf der linken Seite diese ganzen Filter. Und meistens weiß ich ja, was ich suche. Suche ich also was zum Anziehen oder Accessoires oder was für zu Hause, also ist das noch? Home Decor? Gibt es das im Deutschen? Nee. Dann Toys, das ist Spielzeug, was für Tiere oder brauche ich jetzt was für meine Decke, dass ich da so einen Block haben möchte oder ein Chart oder ein besonderes Maschenmuster? Ja, also wie gesagt, zuerst habt ihr die Kategorie. Dann habt ihr die Attribute, das sind diese Tags, die überall vergeben wurden. Da habe ich ja vorhin auch schon über die Short Rows gesprochen. Dann habt ihr Weight, das ist Garnstärke. Dann Geschlecht, Alter, Größe und Fit, also wie angepasst es an den Körper, also fitted zum Beispiel, das ist eng anliegend oder Schwangerschaft oder klein oder oversized oder für kleine Leute, für große Leute und für Plusgrößen. Dann habt ihr die Yardage, das könnt ihr aber, glaube ich, auch auf Meterage einstellen. Dann habt ihr Craft. Habt ihr Craft? Das ist also, ob ihr ein Häkelmuster sucht, ein Strickmuster, was für die Maschine oder für den Strick. Rahmen. Dann die Bewertung, das Rating. Könnt ihr auch noch die Hook Size eingeben? Wahrscheinlich kann ich auch irgendwo die Needle Size eingeben. Ja, kommt später. Dann könnt ihr filtern, nach welcher Faserzusammensetzung ihr suchen möchtet, ob das wie die Verfügbarkeit ist, ob das freie Muster sind oder auch aus meiner Library oder aus Büchern und dann ganz viele andere, ich glaube, wenn ich das jetzt durchgehe. Also ihr könnt auch die Sprache einstellen. Es gibt heute zum Beispiel 37.248 Muster auf Deutsch. Ich klicke aber mal Englisch an, das sind fast 490.000 Muster. Und dann würde ich jetzt einfach mal die Filter setzen, so wie ich sie gerne mag. Zum Beispiel Clothing würde ich jetzt anklicken, dann macht sich so eine Unterseite auf, wo man dann aussuchen kann, zum Beispiel Hosen oder Röcke, Schwimmsachen. Aber ich möchte Sweater und zwar ein Cardigan. Und dann sage ich, ich suche mir mal bitte, was ich in meiner Library habe. Ich habe da ja meine ganzen Muster eingepflegt, also die Bücher, die ich habe oder die Zeitschriften. Und dann klicke ich auf In My Library und sehe, ich habe jetzt 6 Seiten, also 277 Matches. Dann sage ich, ich möchte gerne was aus Fingering Weight, weil ich noch so viel Sockengarn habe. Und dann gibt er mir an, ich habe 37 Muster. Das setzt natürlich voraus, dass die Muster aus den Heften und so alle eingepflegt sind. Da sollte ich mir vielleicht auch mal an meine eigene Nase greifen und vielleicht nochmal gucken, ob aus den ganzen Verenas und so, naja, Englisch ist jetzt nun nicht unbedingt auf einer Verena, ob die da alle eingepflegt sind. Aber die meisten englischsprachigen Bücher haben alle Muster drin. Und alles, was ich irgendwann mal runtergeladen habe, ist auch drin. Was ich aber so richtig praktisch finde, ist halt die Möglichkeit, dass ich auch nach einer bestimmten Art von Ärmellösung suchen kann. Und das geht dann, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auf jeden Fall nicht nähen, dann würde ich jetzt unter den Attributen, Attributes, unter Construction Seamless eingeben. Da gibt es dann halt ganz, ganz viele, auch Toe-Up, Top-Down. Ich würde jetzt mal Top-Down anklicken. Das sind dann immer noch, wenn ich jetzt nicht auf in meiner Library und Free anklicke, immer noch, so jetzt gucke ich mal, der war zwischendurch nicht da, 685, 58. Da sind natürlich noch ganz viele Kindersachen drin und gehäkelte. Dann würde ich jetzt erstmal angeben, okay, ich möchte gerne nur die Stricksachen haben und würde dann bei dem Filter Age or Size würde ich eingeben Adult, dann sind es nochmal noch 259 Cardigans, die mir da angegeben werden. Dann kann ich dann auch noch sagen, ja, ich muss mal gucken. Unter Design Elements kann man dann angeben, was für ein Kragen man möchte, welche Form das haben möchte. Zum Beispiel das A-Line gibt es dann und dann gibt es da auch mit Perlen oder Pailletten oder mit einer Rundpasse oder gefüttert. Und ich würde aber sagen, so Sleeves möchte ich gerne, nämlich ein Set-in-Sleeve. Ich mag ja nicht so gerne, Raglan-Ärmel. Aber da kriegst du auch die Contiguous-Sachen alle rein. Und wenn ich 2 anklicke, dann macht er dann auch gleich, zeigt mir die Contiguous and Set and Sleeve. Und da würde ich jetzt sagen, da kann ich oben, wenn ich das habe, dann kannst du über den Stift, der neben den Attributen steht, das ändern. Und dann kommt die Attribute kommen dann der Kasten ganz nach oben und dann kann man dann unten, wo and steht, auf sagen or, also oder. Weil sonst hätte ich nur 4 Stück gehabt und so hätte ich immer noch 840 Cardigans, die ich dann mir da aussuchen kann. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel so, ja, was mag ich denn noch gerne? Vielleicht Lace. Dann würde ich auf Fabric Characteristic gehen. Und da könntet ihr dann eingeben Bobbles, Brioche, Cables, also Zöpfe, Drop Stitches, Lace und alles Mögliche. Guckt euch das mal an und dann würde ich auf Lace gehen und da hatte ich immer noch 234 Sachen, die ich mir da aussuchen kann. Damit habe ich das natürlich schon so viel mehr gefiltert, als wenn ich jetzt nur angegeben hätte Cardigan. Ich habe, da kann natürlich auch immer noch sagen, über mein Notebook kann ich sagen, okay, ist das in meinem, habe ich da noch Sachen in meinen Favoriten, habe ich jetzt nicht drinne oder Yarns in my Stash. Dann würde verglichen werden, die Sachen, die da gestrickt wurden, ob ich das gleiche Garn hab, vielleicht habe. Ich mache dann meistens, dass ich sage, okay, ich möchte gerne nur die Sachen, die umsonst sind, als Ravelry-Download oder in meiner Library. Weil alles andere finde ich meistens ein bisschen anstrengend zu rauszufinden. Und dann habe ich aber immer noch drei Seiten mit Mustern und durch die klicke ich mich dann durch. Und manchmal denke ich, boah, ich mag jetzt vielleicht aber jetzt kein Lace. Dann gehe ich wieder auf die Attribute und gehe dann da wieder auf die Fabric. Wo finde ich das denn jetzt? Da ist dann oben, sehe ich gerade ein Filter, das sagte, ich hätte jetzt ein Custom-Attribut und da habe ich Lace rausgenommen und da könnte ich dann aber auch immer noch über Edit sagen, okay, was möchte ich noch aus den Fabric Characteristics? Zum Beispiel, ich hätte gerne Striped Streifen. Zeige mir dann nur die Sachen an, die Streifen haben, weil ich gerade Streifen mag. Und so kann ich da echt stundenlang verbringen. Was ich aber auch richtig cool finde, dass man dann nicht sagt, okay, ich gehe über die Garnstärke, sondern ich kann auch sagen, wie viel Garn habe ich eigentlich. Zum Beispiel, ich sage, ich habe jetzt nur 1200 Meter. Gib mir mal die Sachen, die in der Range 900 bis 1200 Meter sind. Überlege gerade, irgendwo könnte man auch das einstellen, dass es wie gesagt auf Meter geht. Aber Yards. Oder ich sage dann halt, ich möchte über ganz unten, wenn ihr guckt, dann steht da More Search Options. Da könnt ihr auch die Maschenprobe, also Gauge, eingeben. Und dann kommt ein Feld. Und dann sagt er Filter by Gauge, 10 cm. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, gib mir alle zwischen 24 und 25 Maschen auf 10 cm. Row Gauge wird da nicht berücksichtigt. Und dann gibt er dir alles raus, was in deiner Maschenprobe ist. Das könnte ich natürlich auch mal machen für die Mädels. Oh, da sind aber richtig schöne Strickjacken. So, wahrscheinlich habe ich euch jetzt ganz viel erzählt, was ihr eh schon wusstet. Aber ich bin halt immer wieder total begeistert von den Möglichkeiten, die Ravelry gerade bei der Mustersuche bietet. Ja, und dann kommen wir auch schon gleich zur letzten Rubrik und das ist aus der Hexenküche. Ich backe gerade wie blöde, denn bis Mittwoch lief gerade wieder The Great British Bake Off und das habe ich dann über die Seite der BBC geguckt. Ich habe ja dieses Unblocker-Programm, das meine IP-Adresse dann anders ausweist. Ich finde, das ist dann okay, damit ich dann legal Fernsehen gucken kann. Ich lade mir ja nichts runter, sondern gucke mir das dann da direkt an. Und das machte mir wieder sehr viel Spaß. Da sind ganz, ganz tolle Sachen gebacken worden. Und ich habe mich dadurch jetzt auch getraut, das allererste Mal in meinem Leben selber Blätterteig zu machen. So, jetzt kriegen wir Besuch von meiner Katze. Also, falls ihr ein Schnurren hört, Katze ist da. Das ist gar nicht so schwer gewesen. Letztendlich macht man einen, naja, was stand in den Rezepten? Wasserteig. Das ist dann so ein ganz normaler Teig, aber ohne Ei. Der wird geknetet, bis die Glutenstruktur schön ist und dann kühl gestellt. Und in der Zwischenzeit hatte ich mir eine Ziehbutter hergestellt. Das ist eine Mischung aus Mehl und Butter. Die wird dann auch so viereckig, in viereckige Form gebracht und dann auch kalt gestellt. Und dann wird wenn die ein bisschen fester wieder geworden ist, wird die Butter in diesen Teig eingepackt, wie so ein Paket, und auf ungefähr 1 cm Dicke ausgerollt. Und dann der wird touriert, also wird in Touren ausgerollt, und zwar indem man das erstmal dreifach legt, wenn man das ausgerollt hat. Das heißt, man schlägt eine Seite ein und die andere Seite drüber. Dann hat man so drei Teigschichten übereinander. Dann rollt man das wieder platt. Und dann klappt man beide Seiten zur Hälfte ein und klappt das nochmal zusammen. Dann hat man so eine Doppeltour. Da sind nämlich vier Schichten Teig, Butter. Das wird dann auch ausgerollt und dann habe ich das wieder zur einfachen Tour, also so dreifach übereinander gelegt und im Kühlschrank gelegt eine halbe Stunde zum Durchkühlen, weil die Butter wird sozusagen ganz viele Schichten in diesen Teig eingebracht dadurch. Und wenn das in den Ofen kommt, verdampft ja das Wasser aus diesem Wasserteig, kann dann aber durch die Fettschichten nicht entweichen und blättert den dann so auf, wenn das richtig ist, was ich im Internet gelesen habe und ich das richtig verstanden habe. So als Disclaimer, ich bin ja keine gelernte Bäckerin. Und das mit diesen einfachen und doppelten Touren habe ich dann noch zweimal mehr gemacht und habe den ganzen Blätterteig dann über Nacht in den Kühlschrank gelegt und habe den nächsten Morgen ausgerollt und habe dann eine Friesentorte gebacken. Das ist ein runder Boden aus Blätterteig, wo dann Hagelzucker drauf kommt. Den habe ich dann gebacken und der ging total gut auf, aber ich habe den zu früh rausgenommen. Ich habe ja nur so ein Grundrezept gehabt und da war ja keine Temperatur und keine Zeit angegeben und dann hatte ich es irgendwie 16 Minuten drin und der fiel nachher total in sich zusammen. Und deswegen habe ich dann erstmal den Deckel gebacken. Das ist dann sozusagen auch noch wieder auf Springform, Größe zugeschnitten, aber dann in 12 Einzelteile zerteilt, also in 12 Trottenstücke zerteilt, da Boden auch wieder mit Hagelzucker bestreut. Den habe ich dann, glaube ich, knapp 20 Minuten backen lassen und der wurde richtig gut. Und dann habe ich die Reste, die man nicht wieder verkneten darf, habe ich einfach auch nochmal zusammen ausgerollt. Und habe dann noch einen weiteren Tortenboden rausbekommen. Den habe ich auch 20 Minuten backen lassen und die sind so geil aufgegangen. Ich bin so richtig stolz, dass ich sozusagen meinen Angstgegner besiegt habe. Ich habe immer gedacht, es ist hammerschwer, Blätterteig selber zu machen. Aber Ziska hatte mir in Berlin ja schon gesagt, nee, also Blätterteig, das wäre gar nicht so wild. Der ist ja halt tot. Der geht ja nirgendwo hin. Weil da ist ja kein Triebmittel drin in dem Wasserteig. Und wenn man den schön kühlt, dann ist das alles kein Problem. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und siehe da, sie hat echt recht. Der lässt sich ziemlich gut verarbeiten. Ich hatte dann zwischendurch ein bisschen Panik, weil mir der Teig an einer Stelle gerissen war. Aber das ist nachher gar nicht so aufgefallen. Aber ich habe wahrscheinlich auch nicht den Anspruch wie Profibäcker an mich selber, sondern war stolz, dass er überhaupt so schön blättrig wurde. Ja, und auf den Boden, auf diesen glatten Boden, habe ich frisch gemachtes Pflaumenmus reingemacht. Wir hatten die Zwetschgen bei meinen Eltern gepflückt und die habe ich dann eingekocht. Leider waren da nicht mehr so viele. Die Zwetschgenbäume stehen an der Straße und ich glaube, da hatte jemand Bedarf nach Zwetschgen, ohne zu fragen. Deswegen habe ich irgendwie nur 3 Portionen einfrieren können und ich habe die dieses Jahr sowohl mit einer Zimtstange als auch mit einem Ding mit Sternanis, also ist das eine Blüte? Ja, also so ein Sternanis-Stern habe ich den gekocht, das Zwetschgenmus im Backofen über einige Stunden und das ist so lecker geworden, gerade durch diese ganz, ganz zarte Sternanis-Note hat das was ganz Besonderes. Und auf diesen Zwetschgenmus habe ich dann auch wieder so einen Stern aus Schlagsahne, den ich mit Vanillezucker gesüßt habe, gespritzt. Und da kommen dann diese Tortenstücke drauf, sodass man dann nachher 12 Stücke Torte rauskriegt. Und wir waren gestern zum Kaffee, waren wir 4 Erwachsene und 3 Kinder und haben bis auf 3 Stücke die ganze Torte aufgegessen, weil die so lecker war. Da ist halt diese Butter da drinne und ich muss sagen, das ist eine ganz andere Hausnummer vom Geschmack her als gekaufter Blätterteig. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass das zwar ein bisschen zeitaufwendig ist, aber so geschmacklich so super, denke ich mal, werde ich das für besondere Gelegenheiten auf jeden Fall wieder machen. Und vor allen Dingen, weil ich dann ja genau sehen kann, was drinne ist. Und ein Freund von uns ist ja Eiallergiker und in den Teig kam mir überhaupt gar kein Ei rein. Das werde ich dann auf jeden Fall mal backen, wenn er da ist. Kann man natürlich auch dann herzhaft machen. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Rezept, ob in dem Rezept Zucker drin war, aber wenn man den nicht mit reinmacht oder weniger, dann kann man sicherlich auch herzhaft machen. Also ich denke da irgendwie so an Pasteten oder so. Vielleicht wäre das was für Weihnachten, so schön mit so einem schönen Fischragout da drin. Jo. Kann ich also nur empfehlen, probiert einfach mal Sachen aus, von denen ihr gedacht habt, das kann ich bestimmt nicht. Mehr als Zeit und ein bisschen Geld für die Rohstoffe, die sich ja beim Backen meistens auch in Grenzen halten, die Kosten, habt ihr ja nicht zu verlieren. Was habe ich denn noch gebacken? Ich habe Kürbisbrot gebacken, es ist ja Herbst und das ist vom Brotdog das Rezept, das habe ich aber auch schon mal besprochen. Das mag meine große Tochter so gerne. Und meine Eltern haben Kürbis im Garten gehabt. Und da haben wir jetzt irgendwie 4 Stück mitgekriegt. Und das Kürbisbrot und Kürbissuppe natürlich immer ganz weit oben bei uns auf der Liste. Und dann habe ich Brownies gebacken. Ich habe einen neuen Blog entdeckt, der heißt Kaffee und Cupcakes. Wartet mal, da muss ich mal draufklicken. Kaffee und Cupcakes.de. Und die hat ein Rezept für Smarty Brownies, die habe ich gemacht. Und ich habe aber auch Umzugsbrownies gemacht. Und Brownies sind ja Schokokuchen. Und diese Umzugsbrownies, die, also das ist pures Hüftgold, die bestehen halt irgendwie aus Butter, Kakao. Aufs Blech habe ich irgendwie 620 Gramm Zucker drauf gemacht. Habe dann noch geschmolzene Schokolade reingetan. Und dann kommen da noch Walnusskerne und Cranberries rein. Und oh Gott, die waren ja so lecker. Die waren ja so lecker. Kann man nicht viel von essen, weil besteht irgendwie zu 2/3 aus Butter und Zucker. Hab dann die gemacht und dieses Smarty Brownies, die habe ich auch gemacht und die haben wir verkauft. Also die habe ich aber nicht auf dem Blech gemacht, sondern in der Springform und dann kommt da so eine Schokoladenganache oben drauf. Und die habe ich halt gestiftet, die Torte, für die Kinderkleiderbörse, einen Ort weiter. Und da wurden halt Kaffee und Kuchen für einen guten Zweck verkauft. Und ich habe die irgendwie kurz vor 10 abgegeben und als Heiko um 11 guckte, war die schon irgendwie alle. Also kam gut an. Ja. Dann ist ja momentan Herbst im vollen Gange bei uns und ich war 2 oder 3 Mal Brombeeren pflücken bei uns. Wir hatten dieses Jahr irrsinnig viele Brombeeren. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber es hing alles voll. Dafür haben wir irgendwie sehr wenig Holunder bei uns, also keine Fliederbeeren oder ich habe das irgendwie verpasst. Ich wollte eigentlich noch Holunder-Balsamico-Essig machen, so als Geschenke für Weihnachten. Das kann ich jetzt, glaube ich, vergessen. Hab aber irgendwie 3 oder 4 Kilo, nee, 3 Kilo Brombeeren insgesamt gepflückt, habe davon schon Marmelade gekocht. Dann habe ich Johannisbeer-Brombeergelee gekocht, indem ich die Brombeeren halt entkernt habe durch ein Sieb. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe sie durch den Mixer gejagt und der Brei, der da rauskommt, den habe ich einfach durch Sieb gestrichen und dann zusammen mit dem Johannisbeergelee eingekocht. Beim ersten Mal wurde das nicht ganz fest, aber ich kann sagen, also es ergibt eine ganz wunderbare Soße, die hervorragend auf Camembert schmeckt. Ganz, ganz lecker. Und die restlichen Brombeeren habe ich entweder so eingefroren oder auch zu Püree verarbeitet und eingefroren. Da werde ich dann im Winter und Frühjahr dann nach und nach noch Marmelade draus kochen. Und von einer Strickfreundin habe ich Kornelkirschenmus bekommen. Kornelkirschen wachsen bei ihrem Garten. Das ist bei vielen im Garten einfach so ein Dekobusch. Aber sie hat rausge-, also die sind essbar. Und sie hat also den Tipp bekommen, wie sie die entmusen kann, entkernen kann, weil der Kern ist wohl relativ groß. Aber sie sagte irgendwie im Mixer dann mit der auf der kleinsten Stufe und dann kannst du das davon ablösen. Aber das war, das habe ich jetzt nicht selber gemacht. Ich habe dann für sie ein Brot gebacken und zwar ein Malzbierbrot. Ich habe auf dem Blog vom Brotdog, habe ich auch verlinkt, gibt es 2 Rezepte für Brote, die mit Malzbier gebacken werden und die sind wahnsinnig lecker. Also die kam so richtig gut an und die werde ich demnächst auch noch wieder backen. Wir haben hier ja die Flensburger Brauerei in Schleswig-Holstein und die machen ein sehr gutes Malzbier, wie mir Leute gesagt haben, die Malzbier mögen. Und das habe ich dann benutzt. Und das gibt so einen ganz, ganz interessanten, leckeren Geschmack in das Malzbier, in das Malzbierbrot. Also kann ich uneingeschränkt empfehlen. Backt das ruhig mal nach. Es war auch überhaupt nicht schwer. Ich merke gerade, dass ich heute wieder ist nicht schwer schnell rede. Entschuldigung. Ja, was ist denn noch? Ja, wir haben ja Urlaub und wir waren jetzt letzte Woche auf dem Markt und da gibt es gerade ganz tolles Obst und Gemüse zu wirklich, wirklich erschwinglichen Preisen. Und dann habe ich ganz leckere, mehlig kochende Kartoffeln gekauft und bunte Wurzeln und Petersilienwurzeln und dann habe ich eine ganz leckere Kartoffelsuppe daraus gekocht. Die Mädels haben danach und mein Mann haben da nachher dann Würstchen vom Biolandwirt reingekriegt und ich habe die vegetarisch gegessen und ich hatte einen Tipp gesehen bei einem Fernsehkoch hier aus Schleswig-Holstein. Der hat aus dem Grün von dem Porree ein Porree-Pesto gemacht, indem er einfach das Dunkelgrün abgeschnitten hat. Das Helle kommt mit in die Suppe. Und das dunkle Grüne hat er einfach mit einer ordentlichen Ladung Olivenöl püriert. Und das hat er dann oben noch mit draufgegeben. Das gibt also schon ordentlichen Porree-Geschmack. Also man muss das schon mögen. Aber ich fand, es gab auch eine gewisse Schärfe noch in die Suppe rein und das wärmte dann richtig gut durch. Und ich denke mal, wir werden diese Woche auf jeden Fall nochmal Suppe kochen, weil, wie gesagt, erstmal ist das Angebot an frischem Gemüse gerade sehr groß. Und wenn das draußen kalt ist, finde ich, wärmt so ein heißer Eintopf eigentlich nochmal extra. Und es ist auch so ein, irgendwie so ein Wohlfühlessen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Da könnt ihr mir ja mal erzählen, ob ihr auch so gerne Eintopf esst wie ich. Ja, das war's dann auch. Ich bin unter einer Stunde geblieben. Dabei hatte ich echt viele Punkte. Wahrscheinlich sehr schnell geredet. Das tut mir leid. Und ich hatte natürlich auch zum Spinnen nicht so richtig viel zu erzählen und zum Nähen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich wie immer über Kommentare in meinem Thread Zwillingsnadel in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, in der Strick-Community Reverie. Da findet ihr mich als Teenie. Ja, dann bleibt mir nicht viel übrig, außer euch eine ganz tolle Herbstzeit zu wünschen mit viel Strickzeit und Zeit zum Lesen und zum Backen und zum Nähen und zu dem, was euch gerade Freude bereitet. Tschüss!